Und ich bin in diesen Raum reingekommen und es ist so, als der Segen Gottes hier reinströmt, einfach bildlich, weil die Sonne so von hinten scheint und es ist einfach schön, wieder hier zu sein unter der Gemeinschaft der Gläubigen und wir möchten das auch tun, aus dem Wort Gottes hören. Und wir beginnen heute mit einem neuen Buch der Bibel, mit einer neuen Serie. Über die letzten 4 Jahre haben wir ja unter anderem das Markus-Evangelium zusammen studiert, die Geschichte von Jesu Geburt bis zu seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Dies tat Jesus im Markus-Evangelium, der Gott Mensch, um Menschen zu erlösen. Und die Frage ist jetzt, was passiert nun? Was ist nun nach dieser Auferweckung? Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir jetzt nahtlos in die Apostelgeschichte übergehen, um einfach diese Geschichte weiter zu verfolgen. Was passiert jetzt? Welche Ereignisse passieren jetzt in der Apostelgeschichte? Und die Apostelgeschichte zeigt uns, wie unaufhaltsam Gott weitermacht, wie Gott weitermacht nach der Auferstehung Christi, wie Gott weiterwirkt, wie Jesus weiterwirkt, wie der Heilige Geist weiterwirkt und wie unaufhaltsam seine Gemeinde wächst und wächst. Und deswegen nennen wir die neue Reihe durch dieses Buch der Apostelgeschichte auch unaufhaltsam. Und dieses Buch zeigt auch uns, und dir und mir, wo unsere Herkunft ist, was unsere Identität ist. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch diesen Teil der Bibel sehr gut kennen. Mein Bart ist schon zu lang geworden. Und ihr kennt dieses Buch sehr gut. Und was will ich euch heute erzählen? Weil ihr seid gute Bibelleser und studiert natürlich die Apostelgeschichte, um die Geburt der Gemeinde zu sehen. Aber unser Ziel ist heute nicht so stark, alle möglichen Stränge oder alle möglichen Geschichten daraus zu nehmen, sondern einfach einen neuen, frischen Blick auf diese Ereignisse zu bekommen. Eine Vorfreude auf die Serie zu bekommen, eine Vorfreude, ein Feuer zu fangen auf Gottes unaufhaltsames Handeln. Und dieses unaufhaltsame Handeln hat Gott in einem Bild mal gut oder Jesus in einem Bild gut zusammengefasst und hört mal genau zu. Ich lese es euch vor. Er sprach aber, Jesus spricht, wem ist das Reich Gottes gleich? Und mit wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm, in seinen Garten warf und es wuchs und wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und dieser Prozess beschreibt ziemlich genau, was in der Apostelgeschichte passiert. Das Reich Gottes ist klein, ganz wenige Menschen, es wächst und es wird groß. Die Gemeinde wächst und wächst, unaufhaltsam. Gott wirkt unaufhaltsam. Aber das Reich Gottes ist ja nicht 1:1 die Gemeinde. Die Gemeinde ist wohl ein Teil vom Reich Gottes, aber nicht gleichgestellt. Man könnte sagen, dass der Begriff und die Bedeutung Reich Gottes Bedeutungsschattierungen hat, verschiedene Facetten vom Reich Gottes. Weil wenn ich euch frage, was ist das Reich Gottes? Ist es hier? Ist es geistlich? Wo ist es? Kann man es festhalten? Ist es schon da? Und so haben wir verschiedene Facetten. Und ganz grob gesagt ist das Reich Gottes die Herrschaft des ewigen und souveränen Gottes über das gesamte Universum. Alles, was ist, schon immer. Das ist das Reich Gottes. Aber es ist auch die spirituelle Herrschaft von Christus, von Gott über die Herzen, die sich Christus unterordnen. Jesus sagt dazu in Johannes 18,35, das Reich ist nicht von dieser Welt. Also es ist auch ein spirituelles Reich. Aber eine weitere Art von diesem Reich Gottes ist auch noch das, was kommen wird. Und zwar die buchstäbliche Herrschaft von Christus in Jerusalem im 1000-jährigen Reich. Und so haben wir verschiedene Aspekte von diesem Reich. Gott herrscht souverän über das Universum. Gleichzeitig erfordert das Reich Gottes aber auch eine persönliche Entscheidung von jedem Gläubigen. Nämlich die Buße und Umkehr und die Wiedergeburt ist notwendig, um Teil dieses Reiches Gottes zu werden. Und Jesus wird bald kommen, um ultimativ auch zu herrschen in der Ewigkeit. So, wo ordnen wir jetzt nun unsere Apostelgeschichte in diesem Reich Gottes ein? Mit der Geburt der Gemeinde macht das Reich Gottes diesen entscheidenden Schritt vorwärts. Es wächst weiter, die Geschichte der Erlösung geht weiter. Sie hat nicht geendet mit dem Tod Christi, auch nicht mit der Auferstehung Christi. Das Reich Gottes breitet sich mit der Gemeinde in der ganzen Welt aus. Juden und Heiden gehören dazu. Das ist genau, was Paulus auch predigt. Und wir lesen das am Ende der Apostelgeschichte 28, 31. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Und bevor wir jetzt zu einem kleinen Überblick kommen über die Apostelgeschichte, müssen wir zuerst einmal den kennenlernen, der dieses Buch geschrieben hat. Und bevor man ein Buch liest, irgendein Buch, ist es wichtig, den Autor kennenzulernen und das Vorwort zu lesen. Wer liest gerne das Vorwort von euch? Seit ein paar Jahren tue ich das auch, weil man wirklich kennenlernen möchte, wer redet da zu einem? Wer spricht zu mir? Dann behalte ich wirklich etwas. Ich verstehe, wo diese Person herkommt, aus welchem Kontext sie ist. Wenn sie zum Beispiel in der USA schreibt, dann muss ich denken, ah, das gilt nicht für uns. Wir sind Deutschland, wir sind anders. Natürlich ein bisschen überspitzt. Aber so ist es auch hier. Wer schreibt denn die Apostelgeschichte? Lass uns das Buch lebendig werden, den wir den kennenlernen, der es geschrieben hat. Und die Apostelgeschichte hat kein Vorwort, das wir lesen können. Wir haben eine Studienbibel etwas vorne stehen, aber das ist nicht Bibel. Aber die Apostelgeschichte hat einen vorangehenden Band. Und dieser vorangehende Band ist nicht Markus. Wir gehen zwar über von Markus nach Apostelgeschichte, sonst hätten wir auch nur die Hälfte der Kapitel, wenn Markus das geschrieben hätte, sondern den ersten Teil ist auch ein Evangelium und das hat Lukas geschrieben. Und das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind wirklich ein großes Band oder zwei große Werke, die geschrieben wurden. Und Lukas hat somit den Großteil des Neuen Testamentes sogar geschrieben. Und wie auch Markus ist Lukas nicht einer der Apostel. Lukas war sehr wahrscheinlich auch ein Heidenchrist und somit wahrscheinlich der einzige Heide, der mit an der Bibel geschrieben hat und so einen großen Teil auch noch. Und an sich wissen wir sehr wenig über Lukas. Wir wissen nichts über seinen Hintergrund, seine Bekehrung. Wir wissen aber, dass Lukas Paulus oft auf seinen Missionsreisen begleitete. Ab circa oder mindestens ab dem Kapitel 16 ist Lukas mit dabei, als Paulus von diesem mazedonischen Mann träumt, der ihn rüber nach Europa ruft. Und ab da ist Lukas dabei, mit Paulus zu sein, bis zum Ende, bis er stirbt. Und Paulus berichtet im ersten Timotheusbrief über ihn, über Lukas in 4,11. Lukas allein ist bei mir. Und Paulus ist schon alt, viele haben ihn verlassen. Und Lukas allein ist bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist nützlich zum Dienst. Und Lukas war somit ein Augenzeuge von den Geschehnissen nach Pfingsten und konnte wie Markus aus erster Hand von den Aposteln erfahren, was tatsächlich passiert ist, weil er war ja jahrelang mit dabei. Aber Paulus gibt uns noch einen kleinen Hinweis, einen wertvollen Hinweis über Lukas. Er spricht zu seinem treuen, so geliebten Gefährten in Kolosser 4,14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Und Demas, Lukas war Arzt. Was ist besonders daran? Womöglich war er persönlicher Arzt von Paulus und hat ihn begleitet auf der Reise und ihm auch gedient die ganze Zeit. Denn wie wir wissen, war das Leben von Paulus auch ziemlich aufreibend. Und wahrscheinlich ist es ein schönes Konzept, einen Missionar auszusenden und gleichzeitig einen Arzt mit ihm. Das können wir uns aufschreiben für die nächste Gemeindegründung. Also der Arzt muss mitgehen. Den Gemeindegründer finden wir noch und den Missionaren. Nein, natürlich Spaß. Aber was ist so besonders an diesem Lukas? Er ist Arzt und wir sehen es auch daran, wie er sein Evangelium schreibt, das Lukas-Evangelium. Er achtet sehr, wie Jesus heilt. Er berichtet ausführlich darüber. Aber auch die anderen Sachen schreibt er ganz akribisch auf. Und somit haben wir ganz detailliert viele Ereignisse von Jesus aufgeschrieben. Aber genauso schreibt er auch die Apostelgeschichte. Er schreibt exakt in seinem ersten Buch und in seinem zweiten Buch. Und im Evangelium erfüllen sich exakt Prophetien, von denen er schreibt. Und Gott schreibt nun für uns diese Apostelgeschichte durch Lukas, der ganz exakt genau auch das wieder aufschreibt. Was erfüllt sich aus dem Alten Testament in dieser Apostelgeschichte? Und jetzt wissen wir, dass wir mit der Apostelgeschichte ein genauso glaubwürdiges Buch haben wie auch das Lukas-Evangelium. Es ist genauso präzise und vertrauenswürdig wie die Evangelien. erinnern wir uns kurz nun darüber, was ganz grob in diesem Buch passiert ist. Und ihr kennt die Geschichte, das nehme ich ein paar rote Linien raus. Und die Geschichte beginnt mit der Geburt der Gemeinde. Und sie beginnt explosiv mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten in Jerusalem. Und die Erzählung endet mit der Gefangennahme des wahrscheinlich größten Missionars in der Geschichte der Gemeinde. Der Apostel Paulus wird in Rom am Ende festgenommen. Und diese Ereignisse erstrecken sich über einen Zeitraum von ca. 30 Jahren. 3 Jahrzehnte lesen wir in diesem Buch bis zum Ende. Und die Gemeinde wächst in diesem Zeitraum von 120 Personen auf mehrere 10.000 an. Und die Gemeinde wächst nicht nur zahlenmäßig, sondern auch über Jerusalem hinaus, in die nichtjüdische Welt. In Antiochia beginnt das besondere Wirken des Paulus, der das Evangelium in die ganze Mittelmeerwelt und darüber hinaus nach Westen bringt. Und am Ende der Geschichte haben wir ganz viele Gemeinden in der damaligen Welt. Man könnte aber auch die Apostelgeschichte so zusammenfassen, dass es das herausragende Wirken von den besonderen Persönlichkeiten in der Gemeinde in dieser Zeit war. Und Petrus wird ganz am Anfang beschrieben, bis ca. Kapitel 12, und dann ab dann Paulus, aber auch Stephanus und die anderen Apostel werden beschrieben, weswegen das Buch auch schlussendlich Apostelgeschichte heißt. Aber noch treffender wäre wahrscheinlich der Titel »Die Taten des Geistes durch die Apostel« oder »Wie Gott die Gemeinde baut und das Reich Gottes unaufhaltsam voranbringt«. Unaufhaltsam heißt die Serie, die wir durch dieses besondere Buch nehmen. Und ich habe es mir heute einfach gemacht. Ich habe genauso auch die Predigt genannt, nämlich die Einleitung in diese Serie, weil das einfach so präzise auf den Punkt bringt, was hier passiert, was tatsächlich auch hinter den Kulissen passiert. Und mein Ziel heute ist, dass du diesen frischen Blick auf dieses Buch bekommst. Und deswegen möchten wir uns jetzt in der restlichen Zeit mit 3 drastischen Änderungen und Merkmalen möchten wir uns anschauen, die passieren. Und wir werden auch noch die ersten 3 Verse mitnehmen. Also diese 3 drastischen Änderungen und Merkmale, die in dieser Geschichte passieren und die sich durch das Buch ziehen, die vorher nicht so waren, als Jesus auf der Erde war. Und das erste Herausstechende ist, erstens, was bewirkte den Sinneswandel der Jünger? Das erste Herausstechende ist, erstens, was bewirkte den Sinneswandel der Jünger? Was ist los mit ihnen? Das zweite Herausstechende ist, zweitens, was ist immer und immer und immer wieder gleich? Was ist immer wieder gleich hier? Und das dritte Drastische ist, drittens, wie konnte die Gemeinde so stark wachsen? Warum wachsen wir nicht so stark? Also wie konnte die Gemeinde in dieser Zeit so stark wachsen? Aber allein diesen frischen Blick auf diese Geschehnisse zu bekommen, reicht für uns nicht aus. Denn du sollst auch sehen, was deine Rolle in dem Ganzen ist. Was dein Teil in dieser Geschichte ist, nämlich Christus und die Gemeinde. Du bist Teil dieser Geschichte und das sollst du heute nochmal frisch erkennen. Zur ersten drastischen Veränderung. Was bewirkte den Sinneswandel der Jünger? Und wir waren ja vor kurzem erst, vor einigen Wochen, im Markus-Evangelium und wir erinnern uns eigentlich ziemlich gut daran, was da passierte. Jesus ging den Weg ans Kreuz, durch alle Widrigkeiten hindurch, durch alle Prüfungen hindurch ans Kreuz, bis er dort gestorben ist. Er erfüllte den Auftrag. Jesus war der Gehorsame. Im Gegensatz dazu sehen wir wen? Im Gegensatz zu Christus, der ans Kreuz geht, sehen wir die ganzen Jünger drumherum. Und wie verhalten sich diese Jünger? Und allen voran Petrus, sie fliehen bei dem Ganzen. Sie nehmen Reißaus, als es ernst wird. Aber das wusste Jesus schon vorher und sagte, ihr werdet alle Anstoß nehmen und mich verlassen. Und das passierte bei der Kreuzigung. Aber Jesus wird auferweckt und das Erste, was er tut, er geht zu diesen Jüngern und ermutigt sie. Er ermutigt persönlich Petrus. Und als die ersten Frauen kommen und ihn sehen, sagt er, geht zu Petrus, ermutigt ihn. Das heißt, wir sehen, wie Jesus diese zerstreute Menge wieder zusammenbringt. Er richtet die einzelnen Jünger wieder auf. Aber trotzdem ist das Ganze, dieser Wechsel von den Evangelien zur Apostelgeschichte so unglaublich. Das sind wie 2 verschiedene Personengruppen. Und dass auf einmal dieser Petrus Er predigt an Pfingsten und 3000 Leute bekehren sich. Er ist vor 3 Leuten weggelaufen, auf einmal bekehren sich 3000. Es waren ein bisschen mehr als 3. Aber im Hof. Okay, gehen wir weiter. Trotzdem ist dieses irgendwie unglaublich. Und ihr kennt natürlich die Antwort: Sie haben den Heiligen Geist bekommen, Arthur. Ja, das stimmt. Und sie haben den Geist bekommen an Pfingsten. Und er zieht in die Gläubigen mit ein und befähigt sie, durch Christus, durch den Geist zu predigen. Trotzdem ist das irgendwie unglaublich. War das einfach nur, da ist Petrus, der Geist kommt und er predigt? Ist das alles? Was passiert denn noch hier? Und wir hören mal kurz auf, wie Petrus predigt, Apostelgeschichte 2,14. Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme. Oh, Petrus redet. Und er redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Das ist nicht nur mutig, das ist todesmutig, couragiert. Und das kam natürlich durch den Geist und die Auferstehung. Sie wussten, Jesus ist da. Aber es gibt noch einen weiteren Grund. Und dieser weitere Grund ist, dass sie endlich und tatsächlich die Bibel verstanden haben. Sie haben jetzt endlich das Alte Testament verstanden. Sie konnten sehen, wie Gott von Anbeginn der Schöpfung seinen Erlösungsplan durchzieht und sie als Nation Israel benutzt hat und jetzt sie persönlich benutzt. Jesus ist tatsächlich die Erfüllung des Alten Testamentes. Gott selbst schreibt die Geschichte weiter, das wussten sie jetzt. Gott wohnt nicht mehr in seinem Tempel. Er wird nicht mehr in diesen Tempel wie früher einziehen, sondern er wohnt jetzt in uns, in den Gläubigen. Gott ist am Werk, er schreibt seine Geschichte weiter. Könnt ihr diese Euphorie spüren? Nach der Auferstehung und 40 Tage nimmt sich Jesus Zeit und erklärt ihnen das und sie müssen wahrscheinlich dastehen. Es ist, als Gott neben ihnen steht und jetzt bringt er endlich die Weltgeschichte weiter und sie sind Teil davon. Und wir sehen Gott am Werk, den Geist am Werk, aber auch Christus ist nicht untätig danach. Er geht nicht in den Himmel und ist weg. Und um das zu sehen, möchten wir nun die ersten 3 Verse mitnehmen aus Apostelgeschichte, um auch Christi Rolle zu verstehen. Und geht mit mir zusammen in die Apostelgeschichte. Die ersten 3 Verse. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung die ersten 3 Verse Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in die Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen, den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Gehen wir nun Schritt für Schritt einfach durch diese Verse durch und Lukas schreibt diesen Brief an wen? An Theophilus. Ah, Theophilus. Über ihn wissen wir noch weniger als über Lukas. Und er wird hier nur hier in der Apostelgeschichte und im Lukas-Evangelium genannt. Und wir wissen echt wenig über ihn. Wir wissen noch nicht mal, ob er Christ war. War er Christ? War er Heide? Da haben wir einen kleinen Hinweis. Vielleicht war er auch nicht Christ und Lukas schreibt dann ihm, um diesen Bericht zu geben und sagen: Glaub an Christus, das alles ist wahr und glaubwürdig. Ich habe es ja selbst von Apostel Paulus und von den Aposteln bekommen und er schreibt diesen Bericht, um ihn vielleicht auch zum Glauben zu führen. Und Theophilus war wahrscheinlich ein römischer Beamter, weil Lukas ihn mit vortrefflicher Theophilus anschreibt. Und euch fällt auf, schreibt er hier gar nicht. Also lasst uns ins Lukas-Evangelium gehen und einfach mal mitnehmen, was Lukas auch da schreibt. Und wir lesen zusammen die ersten Verse aus Lukas 1. Ihr könnt da mitgehen, auch um einfach Lukas kennenzulernen. Und wir werden noch viel mehr dort erfahren. Ich lese in... Ah, jetzt raschelt es auf einmal. Ach so, ich soll doch hingehen. Ja, lasst uns das zusammen lesen. 1,1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen waren und Diener des Wortes gewesen sind. Und so hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Er ist wirklich Arzt, er schreibt der Reihe nach, alles ordentlich. Und jetzt Vers 4, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und Lukas beschreibt sich hier selbst nicht als Augenzeugen, aber dass er die Geschehnisse sehr gut kennt. Er spricht von Theophilus hier als hochedler oder vortrefflicher an, was eine offizielle Ansprache ist und auf einen römischen Beamten deutet. Aber was noch viel herausstechender ist Vers 4. Er schreibt, er möchte die Zuverlässigkeit der Geschehnisse wiedergeben. Und das bezieht sich nicht nur auf sein erstes Werk, sondern Lukas zieht das auch durch in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beweist uns die Zuverlässigkeit der Geschehnisse. Und gehen wir nun zurück zur Apostelgeschichte 1 und gehen weiter in unserem Text. Auch die Verse 1 und 2 wieder. Und Lukas beschreibt hier seinen ersten Bericht, das Evangelium, ganz interessant. Also er greift zurück auf den ersten Bericht und er beschreibt den wie, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lernen, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, in die Himmel aufgenommen wurde. Und das entscheidende Wort ist hier angefangen. Das bedeutet, das Lukas-Evangelium ist nur der Anfang. Er hat angefangen, das zu tun. Das heißt, das Lukas-Evangelium ist nur der Beginn, was Jesus tut und lehrt. Also wirkt Jesus weiter. All dies war der Anfang. Auch nach seiner Auferstehung in der Apostelgeschichte ist Christus aktiv und wirkt weiter. Und natürlich fragst du dich jetzt, Arthur, aber es steht doch irgendwo, das Werk ist vollkommen abgeschlossen von Christus. Und das stimmt, zu Recht sagst du das. Jesus sagt selbst in Johannes 17,4, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, das Gott ihm gegeben hat, dass ich es tun sollte. Und später am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. Das vollkommene Opfer Christi ist auch vollbracht und wurde gebracht für die Sünden, ein für allemal. Und Jesus sichert die ewige Rettung durch seine Auferstehung dem zu, der an ihn glaubt. Dieses Werk von Christus ist ein für allemal vollbracht. Aber es gibt ein Werk, das Christus da erst anfängt und das in der Apostelgeschichte erst beginnt. Das Werk des Tuns und des Lehrens. Das Werk der Verkündigung des Reiches Gottes und des Evangeliums beginnt erst hier wirklich Fahrt aufzunehmen. Und Christus ist also weiter aktiv durch seinen Geist. Und das genau erklärt Christus seinen Jüngern. Darauf bereitet Christus sie vor. In unserem Text, die Verse 2 und 3, steht, er wählt sich nach Vers 2 die Aposteln, denen er Befehl oder Weisung gibt. Und Jesus tut das 40 Tage lang. 40 Tage lang mit Jesus und er erklärt ihnen, das ist das Reich Gottes. Das werde ich tun. Aber er tut auch noch was, gehen wir in den Text. Er bezeugt sie, dass er keine Vision ist. Er geht zu den Jüngern und beweist ihnen, ich bin hier, ich habe einen Körper, ich bin keine Vision, ich bin kein Geist, ich bin keine Erscheinung, ich bin da. Glaubt daran, seid sicher darin, ich bin tatsächlich auferstanden und bin weiter Mensch, aber auch besonders Gottes Sohn. Und dann redet er die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Und wahrscheinlich war es sehr ähnlich wie bei den Emmaus-Jüngern. Jesus erklärt ihnen von Mose und von allen Propheten anfangend, vom ganzen Alten Testament, in allen Schriften, was Christus betraf. Jesus brachte ihnen die Botschaft bei, die sie predigen sollten. Er spricht mit Petrus und erklärt ihm aus der Schrift, du gehst jetzt bald raus, du kriegst den Heiligen Geist, warte noch ein bisschen, dann gehst du raus und wirst diese Botschaft verkündigen. Und das schienen die Aposteln tatsächlich verinnerlicht und verstanden zu haben. Und woran können wir das erkennen? An dem, was sie weitergeben. Und dazu können wir uns einfach mal Petrus anhören. Die Predigten in den nächsten Kapiteln. Ich lese sie euch vor. Petrus verkündet in 2,16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Das ist was anderes, was Petrus die ganze Zeit mit Jesus in den Evangelien spricht. Jetzt zitiert er selbst das Alte Testament. 3,18. Gott aber hat so erfüllt, was durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. 3,22. Mose hat schon gesagt, ein Prophet wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und die Aposteln predigen und zitieren und zitieren und zitieren das Alte Testament. Sie zeigen ihren Mitmenschen, Gottes Wirken geht weiter, das Reich Gottes nimmt wieder Fahrt auf. Gott war zwar still 400 Jahre lang, aber es geht jetzt weiter. Das ist der Messias. Schau ins Alte Testament. Und sie zitieren die ganze Zeit das Wort Gottes. Sie geben die Botschaft genauso weiter, wie Christus es ihnen beigebracht hat. Jesus tut und verkündigt nun weiter. Das ist das Werk, das Christus tut. Er hat die Botschaft weitergegeben und wirkt jetzt durch die Apostel und durch die Gemeinde. Die Dreieinigkeit hat begonnen, den Erlösungsplan weiter voranzubringen. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, wie genau dafür die Gemeinde genutzt und befähigt wird. Und das alles ist nicht aufzuhalten, unaufhaltsam. Gott geht einfach seine Schritte weiter. Er ist unaufhaltsam in seinem Wirken. Er wird beginnen, was er begonnen hat, wird er zu Ende bringen. Und dieser Sinneswandel der Jünger vollzog sich, weil sie das endlich verstanden haben. Sie sind Teil des Planes und dieses Verständnis hat ihnen einen auch großen Schub gegeben, um das weiterzugeben, befähigt durch den Geist. Also was bewirkte jetzt den Sinneswandel der Jünger? Den Sinneswandel der Jünger bewirkte das unaufhaltsame Wirken Gottes, das Wirken jeder Person der Dreieinigkeit. Was ist deine Antwort auf diese Botschaft, wenn du sie so hörst? Wer bist du? Wer sind wir eigentlich? Wir sind eine Gemeinde. Wir sind Teil vom Leib Christi, also die Gemeinde. Und wer bist du selbst? Bist du Teil der Gemeinde? Bist du Teil des Leibes Christi, der Gemeinde? Hast du verstanden, was hier eigentlich los ist? Diese Geschichte hier ist deine Geschichte, weil hier losgeht, das losgeht, von dem du Teil bist. Und das geht bis jetzt weiter, bis Christus einmal uns holt in den Wolken. Und Gott ist dabei, das voranzubringen. Er hat auch uns, genau wie die Jünger, befähigt, wie? Durch den Geist, der in uns gegeben ist, das zu verkünden. Deswegen ist auch das deine Geschichte. Und lass uns diesen Punkt nochmal festmachen durch Paulus selbst, der das einmal beschreibt. Und geht mit mir zusammen, oder lasst uns zusammen zu Römer 15 gehen. Schlagt mit mir zusammen Römer 15, 18 bis 19 auf. Und da macht Paulus für uns diesen Punkt wirklich fest. Und Paulus schreibt hier, Römer 15, 18 bis 19, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, genau wie Lukas es beschreibt, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündet habe. Paulus beschreibt genau unseren Punkt. Christus ist weiter am Werk. Er ist nicht einfach nur in den Himmel gegangen, sondern er wirkt und baut seine Gemeinde. Er lebt weiter. Und das ist es, worum es in der Apostelgeschichte geht. Christus baut die Gemeinde und das Reich Gottes weiter. Und bis Christus wiederkommt, haben wir diesen Auftrag mitbekommen, diesen Auftrag übergeben bekommen, durch den Geist ausgerüstet. Und wir wollten diesen frischen Blick heute auf die Apostelgeschichte bekommen. Und das haben wir durch die tiefgreifende Veränderung gesehen. Und das zweite Merkmal, das wirklich heraussticht, das sich besonders durch den ganzen Bericht von Lukas zieht, was immer und immer und immer und immer und immer wieder gleich ist. Könnt ihr euch die Antwort schon denken? Was verändert sich nie die ganze Zeit hindurch, durch das ganze Buch, durch die ganzen Kapitel? Jesus ändert sich nie? Gehen wir es anders an, das Gegenteil. Was ändert sich ständig? Die Menschen ändern sich, die Gemeinde wird größer, sie verändert sich, die Orte wechseln, das ändert sich alles. Was ändert sich nicht? Natürlich Gott, aber noch etwas, die Botschaft ist immer und immer und immer wieder die gleiche. Petrus nimmt nicht die Botschaft am Anfang und entwickelt sie und macht sie schöner und macht sie besser, bis endlich die perfekte Botschaft am Ende ist. Nein, es ist die gleiche Botschaft von Anfang bis Ende, die unaufhaltsame Botschaft. Und das ist mal ein Erfolgskonzept, das ihr wahrscheinlich nirgendwo bekommt. Oder hast du schon mal etwas Erfolgreiches gemacht, wo du die ganze Zeit nur das Gleiche gemacht hast? Über 30 Jahre hinweg das Gleiche. Das ist wahrscheinlich der Tod für jedes Unternehmen, aber nicht für das Evangelium. Die gute Nachricht von Christus breitet sich genau dadurch aus, durch die ganze Welt. Und viele Gemeinden entstanden dadurch. Was auch nicht gleich blieb, waren die Verkündiger. Sie starben nämlich aus. Die Apostel, wo waren sie am Ende der Apostelgeschichte? Sie waren weg. Vielleicht Johannes war noch übrig, aber er starb auch. Und damit sind die Apostel weg. Die Verkünder sind weg am Ende. Das heißt, dieser Auftrag der gleichen Botschaft geht an die Gemeinde über, die heute noch der Inhaber und Verwalter dieser gleichen Botschaft ist. Wir sind nicht die Entwickler und Verbesserer dieser Botschaft, wir sind die Inhaber und die Verwalter der gleichen Botschaft. Und die Gemeinde ist das Instrument der Stunde, diese Botschaft weiterzugeben. Und wir kennen jetzt diese unaufhaltsame Botschaft und das unaufhaltsame Wirken Gottes. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, auf welche Art und Weise das umgesetzt wird. Und wir dürfen natürlich keinen Millimeter von dieser Botschaft abweichen. Und der moderne Ruf nach dieser zeitgemäßen Botschaft, die gut zu verdauen ist für jeden, ist ein Fluch für unsere Zeit. Wer diese Botschaft nur ein bisschen anpasst, der beraubt sie der ganzen Kraft. Und das Interessante ist, was wir natürlich denken würden, dann funktioniert sie wahrscheinlich nur in Jerusalem oder nur in Judäa. Aber das Spannende ist, sie funktioniert überall. Bei religiösen, traditionellen Juden, bei obrigkeitshörigen Römern, bei Götzen anbetenden Heiden und bei überaus schlauen, philosophierenden Griechen. Überall ist die gleiche Botschaft gleich erfolgreich. Sie funktioniert überall, in Judäa, Samaria, Galiläa, Rom, Afrika. Und was war diese Botschaft? Was war diese Botschaft? Und Petrus sagt sie uns so: Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Eine offensive Botschaft für heute, eine Aufforderung an jeden. Das ist die einzig wahre Botschaft, eine offensive, auffordernde Botschaft. Tue Buße, kehre um, du bist ein Sünder, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Für welche Botschaft lebst du heute? Willst du die Welt verändern? Willst du heute die bestmögliche Version von dir selbst sein, die du nur sein kannst? Das ist das Gebot der Stunde. Dann wirst du Veränderung erfahren in deinem Leben und glücklich werden. Ist das die Botschaft, wofür du lebst? Willst du deine Umwelt um dich herum positiv beeinflussen? Willst du Menschen helfen? Welche Botschaft benutzt du dafür? Deine eigene? Denn es gibt nur für dich, nur diese einzige Botschaft, die tatsächlich verändert und hilft. Christus, der Sohn Gottes, wurde für deine Sünden am Kreuz bestraft. Er trug deine Strafe. Höre zu, verstehe das, tue Buße, bekehre dich und glaube an Christus und lebe von nun an für diesen Christus. Das ist die Botschaft, die unveränderlich gleich ist. Und bevor wir nun zum letzten Merkmal kommen, müssen wir diesen kleinen Exkurs einlegen, der ganz wichtig ist, damit wir die Apostelgeschichte gut verstehen. Denn diese Botschaft, besonders in der Apostelgeschichte und die Entwicklung der Gemeinde in der Apostelgeschichte, gibt es heutzutage sehr viele Meinungen, unterschiedliche Auffassungen. Besonders über die Botschaft, wie denn der Geist wirkt, wann und wie in der Gemeinde wirkt er. Und im Kern geht es dabei um die folgende Frage: Ist die Apostelgeschichte präskriptiv oder deskriptiv? Jetzt dürfen alle die Hand heben, die mich verstanden haben. Ich habe mich auch verstanden. Präskriptiv oder deskriptiv? Im Deutschen sagt man beschreibend oder vorschreibend. Also ist das, was wir lesen, beschreibt das einfach nur etwas? Oder ist das, was wir lesen, vorschreibend für uns? Muss ich das tun, was da drin steht? Und die Frage ist natürlich, die Antwort ist einfach im ersten Sinne. Natürlich ist es vorschreibend für uns, weil es ist Gottes Wort. Und die Frage ist, haben wir die Apostelgeschichte einfach nur da als eine Geschichte, die uns informiert, die ein bisschen unsere Theologie aufbaut? Oder ist es tatsächlich Theologie, nach der wir handeln müssen? Müssen wir alles eins zu eins umsetzen, was hier drin steht in der Apostelgeschichte? Natürlich ist es auch eine Geschichte, es ist ein Narrativtext, eine Erzählung, wie auch die Evangelien oder das Alte Testament, die Geschichten aus dem Alten Testament. Es ist nicht wie ein Theologietext, den Paulus normalerweise schreibt, es ist eine Geschichte. Und wir müssen immer genau beobachten, weil es eine beschreibende Erzählung ist. Das heißt, es ist schon beschreibend im Sinne, aber auch vorschreibend. Weil das Buch unsere Vorstellung, unsere Theologie formt. Wer ist Gott? Was ist die Gemeinde? Und diese Beschreibung reicht mir natürlich auch nicht aus. Was meinst du damit? Und lass mich mal einfach ein Beispiel dazu bringen. Und das ist, wie auch ich oft früher, ich habe erst seit ein paar Jahren Erzähltexte entdeckt und dachte, wow, ich bin nur Deutsch und kann nur argumentieren, aber Erzähltexte sind ja wirklich schön, sie zu verstehen. Und wir beobachten einfach zu selten alles, was passiert. Wir nehmen aber diesen Vers raus und sagen, der ist für uns. Aber Erzähltexte haben einen Handlungsstrang, einen Beginn, die haben einen Autor, sie haben ein Ziel, sie haben einen Autor, der mit einem Ziel schreibt. Und wir kommen oft zu diesen voreiligen Schlüssen im Alten Testament, und ihr alle kennt sie: Werde wie David, sei nicht wie Saul, sei wie Abraham, gehe in das neue Land. Ist das, was diese Geschichten uns sagen möchten? Und dafür, um wirklich an die Schlussfolgerung zu kommen, die Hauptaussagen der Geschichte zu verstehen, müssen wir beobachten, beobachten und beobachten. Was genau möchte der Autor mit dieser Geschichte ausdrücken? Sollen wir uns jetzt versammeln, auf die Ausgießung des Geistes warten, so wie es beschrieben ist in Apostelgeschichte 2? Ist das das Hauptziel von Lukas? Möchte er dir heute sagen, geh nach Jerusalem, nimm 40 Leute mit dir und warte auf den Geist? Steht auch da. Die machen das, also müssen wir es auch machen. Und deswegen müssen wir Erzähltexte genau beobachten. Was möchte uns Lukas berichten? Er berichtet uns, Gottes Wirken geht weiter. Er nimmt die Apostel, es ist diese besondere Begebenheit, das erste Ausgießen des Heiligen Geistes. Und dann sehen wir, wie das durch die Apostelgeschichte weitergeht. Und Gott möchte mit der Geschichte erzählen, wie er die Gemeinde aufbaut, wie er Schritt für Schritt die Nationen mit reinnimmt, wie erst in Jerusalem, dann in Caesarea, in einem Heidengebiet, vorher in Samaria, langsam das Heil auf die Nationen übergeht. Und das müssen wir alles beobachten, was Gott uns wirklich mit der Geschichte sagen soll. Und das ist das Spannende an Erzähltexten. Man kann wirklich drin graben und verstehen, was sie bedeuten. Und sie bleiben einem wirklich im Kopf nach diesem Studieren. Und so können wir nicht einfach alles sofort übertragen, sondern wir möchten die Apostelgeschichte in ihrem Kontext verstehen und versuchen, die Absicht von Lukas und die Absicht von Gott mitzunehmen. Und so schützen wir uns besonders in diesem Buch vor voreiligen und falschen Aussagen. Gehen wir weiter in unserer Predigt. Die unaufhaltsame Botschaft war das immer wiederkehrende zweite Merkmal. Und wir kommen nun in den letzten Minuten zum dritten und erstaunlichen Merkmal. Und die Frage ist, wie konnte die Gemeinde so stark wachsen? Die ist ja förmlich explodiert. Wie konnte die Gemeinde so stark wachsen? Und die Antwort ist ja ganz einfach. Es ist wie bei den ersten beiden Merkmalen. Die Gemeinde wuchs so stark durch die unaufhaltsame Botschaft und durch das unaufhaltsame Wirken Gottes des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und schauen wir kurz uns diese Entwicklung zahlenmäßig an. Im ersten Kapitel war die Gemeinschaft der Gläubigen noch ziemlich klein. Vielleicht 120 Personen mit allen, denen Christus noch erschienen ist. Die Apostel, einige Frauen, die Mutter, auch die Familie und die Brüder von Jesus waren dabei. Es waren so circa 120 Personen. Dann kommt Petrus Pfingstpredigt. Und wie viel kommen dazu? Genau, 3.000 kommen dazu. Wenn wir es genau nehmen, sind wir jetzt 3.121, also circa. Und dann geht die Geschichte weiter. Petrus und Johannes werden festgenommen. Doch das hindert das Wachstum nicht, sondern sie wachsen weiter. 5.000 Personen kommen nach dieser Festnahme zum Glauben ohne Frauen und Kinder. Also sind wir zu dem Zeitpunkt in den ersten Kapiteln schon bei ca. 20.000 Gläubigen. Und später in 6,7 lesen wir, und das Wort wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich und eine große Menge der Priester sogar wurde zum Glauben gehorsam. Also haben wir zu dem Zeitpunkt etwa Kapitel 6 schon ca. 20.000 Gläubige. Und diese Gemeinde explodierte. Kennt ihr eine vergleichbare Bewegung in der Kirchengeschichte, die so stark gewachsen ist? Und dann ist wieder die Frage, wieso wachsen wir nicht so stark? Müssen wir das Gleiche machen? Brauchen wir eine Ausgießung des Geistes? Deswegen beobachten, ein besonderes Event. Aber was wir sehen können, sind genau diese Dinge. Sie hatten nicht diese besondere Strategie, um das durchzuziehen. Sie hatten nicht diesen Trick, um Menschen zu erreichen. Oh, ich fühle mich so angezogen. Es war die einfache Verkündigung des Wortes Gottes, durch die der Geist gewirkt hat und durch die Jesus Menschen gezogen oder gelehrt hat und getan hat. Und wir selbst können das natürlich nicht tun. Wir können nicht Menschen bekehren oder retten. Wir wissen nicht, wie, wann Gott wirkt, ob Gott uns diese große Erweckung gibt. Wir sind aber die Gemeinde, genauso wie sie Gemeinde waren. Wir können das Gleiche tun, indem wir uns wie sie verhalten. Wir achten auf das Wirken Gottes und wir behalten diese reine Botschaft. Und durch den Heiligen Geist sind wir genauso wie sie berufen, mit den gleichen Prinzipien, mit den gleichen Elementen, mit den gleichen Art und Weisen, das weiterzugehen. Und das ist der Punkt, den wir mitnehmen können und wo einige widersprechen. Wir können aus der Apostelgeschichte mitnehmen, wie wir als Gemeinde leben können und was wir umsetzen müssen. Und wir können natürlich nicht alles eins zu eins umsetzen, besonders weil die ersten Kapitel sehr besonders waren. Weil Gott dieses schrittweise voranbringt, besonders mit dem Empfangen des Geistes. Aber trotzdem haben wir die gleiche Verantwortung wie die erste Gemeinde, weil wir die gleiche Botschaft haben und die gleichen sündigen Menschen um uns herum. Und das ist das Einzige, worauf wir als Gemeinde eine Verheißung haben. Wir haben nicht eine Verheißung für unsere ausgeklügelte Philosophie, wie wir als Ecksteingemeinde ganz besonders sind, sondern wir haben die Verheißung von Christus aus Matthäus 16, 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht eure Gemeinde, nicht die Ecksteingemeinde, sondern Christi Gemeinde. So wie er seine Botschaft verkündet hat an die Apostel in den 40 Tagen, das ist die Gemeinde Gottes. So ist meine Gemeinde von Christus. Auf die gilt die Verheißung. Ich werde meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten oder die Hölle, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist die Verheißung, die wir als Eckstein-Gemeinde haben. Aber wir sind nur eine wahre Gemeinde Christi, wenn wir an diesem reinen Wort festhalten. Und es gibt noch einige weitere Punkte, die die erste Gemeinde charakterisieren, die wir ein bisschen überspringen werden, wie zum Beispiel eine qualifizierte Leiterschaft, geistliche Leiter, die Reinheit der Botschaft, die immer wieder verteidigt wird gegen Irrlehren oder das regelmäßige Versammeln von Gläubigen, nicht von Ungläubigen, aber des Leibes Christi zur gegenseitigen Erbauung. Aber es gibt noch einen Punkt, den müssen wir heute unbedingt mitnehmen. Und dieser Punkt ist aktueller denn je. Die unaufhaltsame Botschaft, die reine Botschaft, ist unbeliebter denn je. Sie war genauso unbeliebt früher wie heute, weil es eine offensive Botschaft ist, die den Sünder aufrüttelt und ihn zur Veränderung aufruft. Und Petrus spricht sehr stark in Apostelgeschichte, das ist ein langes Wort, vielleicht können wir es einfach Acts nennen, wie im Englischen. In Apostelgeschichte 2,36 sehen wir, wie Petrus messerscharf das weitergibt. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Sind das die Handschuhe, mit denen wir evangelisieren gehen? Sie waren völlig gegen ihn. Da sind die Pharisäer, die geistliche Elite, und er sagt ihnen messerscharf ins Gesicht, was los ist. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Frage zurück. Soll ich genau so reden mit meinem Arbeitskollegen? Beobachten, beobachten, beobachten. Immer wieder wichtig, im ganzen Wort. Das ist die Botschaft, ist so klar und scharf. Und dein Kollege muss das verstehen. Die Ungläubigen müssen das verstehen. Aber wir können das in liebevoller Art und Weise weitergeben, weil Petrus spricht hier zu jemandem, der die ganze Wahrheit kennt und sie ablehnt. Und zu solchen Personen können wir genauso scharf reden. Aber den anderen möchten wir liebevoll, aber auch klar das Evangelium predigen. Und was wird üblicherweise die Reaktion deines Kollegen sein? Du hast recht. Das ist leider nicht. Die natürliche Reaktion darauf ist, du wirst gehasst dafür. Wenn du das klar aussprichst, über die Zeit wirst du nicht gemocht werden. Das ist die normale Reaktion, die dir Feinde einbringt. Und du kennst all diese Geschichten aus Apostelgeschichte, wie die Apostel eingekerkert wurden. Sie wurden festgenommen, sie wurden gesteinigt, bis sie tot waren, Stephanus. Und nachdem Stephanus gesteinigt wird, wo übrigens Paulus beteiligt ist, bricht diese große Verfolgung aus und die Christen müssen flüchten aus Judäa und Samaria. Die Apostel bleiben zwar in Jerusalem, aber die Christen fliehen. Und was passiert? Die Gemeinde stirbt aus. Nein, sie wächst, sie explodiert, obwohl diese Verfolgung passiert. Wenn eine Gemeinde wachsen will, wenn wir wachsen wollen als Ecksteingemeinde, müssen wir treu durch diese Verfolgungen durchkommen, weil diese Verfolgung ist eine ganz natürliche Reaktion. Und die meisten um uns herum haben diese Botschaft heute angepasst, damit sie annehmbar ist, damit die Leute bei uns in die Gemeinde kommen. Das können wir nicht tun, denn dann sind wir nicht mehr Teil der Apostelgeschichte. Aber es geht nicht nur um das übergeordnete Reich Gottes, um diese Gemeinde. Es geht auch heute persönlich um dich, um mich. Denke nicht, dass diese Feindseligkeit von außen, diese Ungerechtigkeit, Verfolgung kontraproduktiv für deinen Glauben, für dein Glaubensleben, für uns als Gemeinde sind. Die Ecksteingemeinde und jede Gemeinde wird dadurch wachsen, wenn wir an diesem Wort festhalten. Und es ist für das Wachstum der Gemeinde unerlässlich, um sie zu reinigen, dass Anfechtungen kommen. Das ist ganz normal. Und das wird alles wird uns die Apostelgeschichte lernen über die nächsten 4 bis 8 Jahre. Und wir können uns wirklich Zeit nehmen, da durchzugehen, unsere Geschichte, deine Identität zu erkennen, wie Gott wirkt. Gott bringt sein Werk weiter, sein Reich. Der Heilige Geist wirkt, die Botschaft wächst, die Gemeinde ist dadurch unaufhaltsam, bis Christus sie wiederholt. Und dieses Wirken Gottes ist größer als du und ich. Gott wird das trotz mich und dich durchziehen. Nichtsdestotrotz bist du ein Teil davon. Du bist Teil von dieser Apostelgeschichte. Du bist Teil der Gemeinde. Und deswegen hast du auch diesen Auftrag bekommen, auf der Erde die Botschaft zu verkündigen. Und das ist nochmal die Frage an dich heute. Was ist dein Auftrag? Was nimmst du mit von heute? An was baust du in deinem Leben? Mit was identifizierst du dich? Und ich hoffe, dass du heute diesen frischen Blick auf dieses Buch bekommen hast, aber noch viel mehr diesen frischen Blick auf Christus, der für dich gestorben ist und auferstanden ist und jetzt in dir lebt durch den Geist. Deswegen bist du ja diese Gemeinde. Und das ist auch, wofür du lebst, was deine Berufung ist. Und sei du dieses Instrument in der Hand deines Erlösers. Amen. Unser Gott und Vater, wir sehen, wie du durch die Weltgeschichte gewirkt hast. Wir sehen, dass du dein Reich baust. Du bist der Herrscher dieses Reiches. Aber dein Reich wird noch zahlenmäßig durch Menschen wachsen, die du noch retten möchtest, bis du einmal wiederkommst in den Wolken, um uns, die Gemeinde, zu holen. Wir freuen uns so sehr darauf, besonders durch viele Entwicklungen, aber wissen sehr wohl, dass das noch mehr werden kann um uns herum, die Anfeindungen. Und wir freuen uns einfach auf das Buch der Apostelgeschichte, wo du uns zeigen wirst, wie du weitergehst, wie du uns als Gemeinde benutzt, wie du die Apostel benutzt hast und die erste Gemeinde. Und wir freuen uns darauf, das alles zu verstehen und dadurch auch unseren Auftrag als Gemeinde klarer zu sehen, diese Botschaft, die unaufhaltsam ist, genauso weiterzutragen wie die erste Gemeinde. Und das möchten wir zusammen als Gemeinde tun, uns ermutigen, uns hier treffen als Gläubige, uns daran erinnern, lebe du weiter in dieser Botschaft für Christus. Und wir möchten dadurch so weiter wachsen durch die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Bewahre du uns vor Verfolgung, aber wir wissen, dass sie kommen wird. Du hast uns nicht verheißen in der Apostelgeschichte, dass es weniger wird. Es gibt Zeiten der Ruhe, es gibt Zeiten der Verfolgung. Und wir möchten jetzt, wo wir diese Ruhe haben, uns vorbereiten auf diese Zeit, in der wir fest in dir werden und nicht fest verwurzelt in dieser Welt. Amen.